Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen zum Klartext, dem Aschur-Talk auf aschur.ch, Radio Kanal 3 und als Podcast überall dort, wo man Podcasts hören kann. Jede Woche rede ich mit einem interessanten Gast. Heute jemand, der ab und zu auch als 8. Bundesrat bezeichnet wird. Willkommen im Klartext, dem Schweizer Bundeskanzler Viktor Rossi.
Cimino, herzlichen Dank für die Einladung.
Es freut mich sehr, seid ihr da. Meine Einstiegsfrage ist immer die gleiche. Die Sendung heisst Klartext. Wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Ihr seid jetzt vielleicht überrascht von meiner Antwort. Ich habe das Gefühl, es wird schon sehr viel Klartext geredet. Vielleicht manchmal zu deutlich, zu aggressiv oder zu laut. Und das, was teilweise zur Nebensache wird, ist die Wahrheit dahinter. Vielleicht müsste man ein bisschen mehr über Wahrtext reden als über Klartext.
Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir den Podcast auch so umtaufen. Wahrtext. Das ist noch ein bisschen origineller als Klartext. Ich werde mich kurz vorstellen. Ihr seid 1968 zu Bern auf die Welt gekommen. Euer Vater ist aus Süditalien, die Mutter ist aus Südkärnten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr habt zu Bern Primar- und Sekundarschule besucht, dann habt ihr eine Kochlehre gemacht. Dann seid ihr noch ins Gymi, habt die Matur gemacht und habt an der Uni Bern Wirtschaft studiert und Recht. Ihr habt an der kaufmännischen Berufsfachschule zu Biel unterrichtet, hier eigentlich gerade neben uns. Ihr habt die Schule auch geleitet als Direktor während 11 Jahren. 2010 seid ihr zum Bund gewechselt, in die Bundeskanzlei, und dann 8 Jahre später seid ihr zum Vizekanzler gewählt worden, unter eurem Vorgänger, Walter Thurnherr. Am 13. Dezember 2023 schliesslich die Wahl zum Bundeskanzler, und das Amt hat er am 1. Januar 2024 angetreten, also vor ein bisschen mehr als 2 Jahren. Ihr seid der erste Doppelbürger, wo Bundeskanzler ist. Ihr seid verheiratet und Vater von 2 erwachsenen Töchtern. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, ihr habt das wunderbar dargestellt, mein Werdegang.
Ist aber noch eindrücklich, oder, wenn man es so vorgelesen bekommt. Weil man ist ja im Leben und denkt, ja, das ist jetzt das, was ich gemacht habe. Und dann wird es aufgezählt und dann denkt man, okay, ist doch noch etwas gewesen.
Absolut, ja. Ich bin immer wieder beeindruckt. Und das Wichtigste in meinem Leben, das hat er am Schluss aufgezählt. Ja.
Familie.
Meine Familie, genau.
Über die reden wir dann vielleicht auch noch. ich habe es ganz am Anfang gesagt, ihr werdet oft als 8. Bundesrat bezeichnet. Also nicht ihr, sondern neue Funktion. Wie nah an der Realität ist die Bezeichnung?
Ja, die sagen es zu Recht. Es wird ja immer wieder kolportiert, der 8. Bundesrat. Und ich denke, wenn man das Bundesratsfoto anschaut, gibt es ja immer wieder Leute, die darüber stolpern und sagen, warum hat es da jetzt plötzlich 8 Leute drauf und nicht nur 7? Und das ist natürlich auf das zurückzuführen. Ja, ich habe zufälligerweise bin ich über ein Gedicht noch gestolpert, gestern. Und es war wirklich Zufall gewesen, wo ich gesehen habe, was ein Vizekanzler vor über 80 Jahren in einem kleinen Gedicht geschrieben hat. Und ich würde mich gerne 2 kleine Verse daraus vorlesen.
Habe ich noch nie ein Gedicht bei mir in der Sendung. Das ist super.
Ja, und ich glaube, das tut sehr viel eigentlich schon beantworten von dem, was ihr gesagt habt. Es ist, wie gesagt, 1943 ist das entstanden. Und da stehen unter anderem folgende 2 Verse drin. Wer bleibt diskret im Hintergrund, weiß alles und hält doch den Mund und ist des Rats Protektor, der Herr Kanzleidirektor. Und sagt, wer ist vom Staat, zum Gemeinde und zum Bundesrat Verbindungsmann des Standes, der Schreiber ist's des Landes. Und ich glaube, die 2 Verse, es gibt noch weitere 6, 7 Verse, die eigentlich ein bisschen zum Ausdruck bringen, was die Rolle ist, auch vom Bundeskanzler. Und ich glaube, auf das zurück ist so zu führen, dass man etwa die vom 8. Bundesrat redet.
In diesem Vers, in diesem Gedicht kommt ja eben vor, eben man ist eigentlich ruhig, man ist diskret, man ist zwar überall dabei, aber tut eigentlich in dem Sinn nicht so mitreden. Das stelle ich mir sehr reizvoll vor.
Es ist enorm reizvoll. Es ist eine extrem spannende Aufgabe, extrem spannende Rolle, die es in dieser Form genau einig gibt in unserer Eidgenossenschaft. Und ich darf jetzt in 2 Jahren die Rolle wahrnehmen mit sehr viel Enthusiasmus und Freude. Es ist nicht so, die Rede erwähnt, man kann nicht mitreden. Man kann sehr wohl mitreden und tut auch mitreden als Bundeskanzler. Gerade an den Bundesratssitzungen ist man mit bin ich mit beratender Stimme dabei. Ja. Ich habe formell kein Stimmrecht, aber ich stelle auch selber Anträge. Stellen. Jedes Jahr etwa 100, 150 Anträge. Mhm. Alles rund um politische Rechte beispielsweise. Es darum geht, Volksinitiativen, Referenden müssen die Gültigkeit zu erklären oder die Abstimmungsvorlagen festzulegen auf ein Abstimmungswochenende. Aber auch rund um Digitalisierung gibt es Themen, die in meinem Verantwortungsbereich sind. Also es ist mehr als nur zuhören. Es ist ein Mitreden, es ist ein Unterstützen, es ist ein Beraten.
Es gibt sehr wenige Menschen, die bei Bundesratssitzungen dabei sind, nämlich die, die mal Bundesrat oder Bundesrätin sind, die wissen, wie das läuft. Jetzt vielleicht für uns Normalsterbliche. Wie läuft das ab? Da sitzen alle an ihrem Tisch und er redet der, der am längsten dabei ist, von da. Oder wie funktioniert das ganz konkret?
Ja, also die haben jetzt gesagt, es sind wenige Personen dabei. Es sind die 7 Bundesräte, die 7 Bundesrätinnen, ich als Bundeskanzler und die beiden Vizekanzlerinnen, Rachel Salzmann und Nicole Lamont, die ja Bundesratssprecherin ist. Und es gibt da ganz bestimmte Regeln, wie das abläuft. Und das Ganze fängt an, auch das für viele immer überraschend, wenn ich das sage, dass man sich im Sitzungszimmer nicht duzen, sondern sitzen. Ja. Man tut sich also wirklich in den Funktionen ansprechen. Und das, als ich das gehört habe, dass das so stattfindet, bin ich selber überrascht gewesen und dachte, das kann doch nicht sein. Und heute muss ich sagen, das hat eine grosse Qualität und Wert, weil alle hocken dort in ihrer Funktion und so will man das auch verstanden haben, die einzelnen Worte.
Ich glaube, die Sitzen hat ja auch fast ein bisschen automatisch die Wirkung, dass man vielleicht auch ein bisschen respektvoller miteinander umgeht, oder?
Ganz genau. Mhm. Es soll wirklich verhindert werden, dass da irgendwo eine Stammtischstimmung aufkommt, sondern eben wirklich die Würde des Amtes soll im Vordergrund stehen. Und der Bundespräsident hat da eine besondere Rolle, was die Sitzungsführung angeht. Mhm. Und es ist die Person, die das Wort erteilt. Im Normalfall tut nachher jeweils der Bundespräsident das Wort dieser Person, dem Bundesraträtin erteilen, die bei einem Geschäft einen Mitbericht eingereicht hat. Das ist ein schriftliches Dokument, wo man sagt, mit dem Antrag oder schaut, mit dem Antrag bin ich in der und dieser Form nicht einverstanden, habe einen anderen Vorschlag und die tun dann mal sich äußern dazu. Und anschliessend bekommt die Person, der Bundesrat, das Wort, das den Antrag gestellt hat, kann auf das Stellung nehmen. Und anschliessend wird dann das Wort erteilt an die anderen, wenn sie das wünschen. Das sind so die Regeln, wie das eben abläuft bei diesen Geschäften, wo es überhaupt Diskussionen gibt.
Mhm. Wir sind ja jetzt unter uns. Und ihr müsst auch nicht den Namen nennen. Aber hat es auch schon Situationen gegeben, wo ihr gefunden habt, das ist jetzt auch so eine eisige Stimmung heute Morgen? Oder da sind sie jetzt also, glaube ich, alle ein bisschen gereizt heute? Oder ein bisschen schlecht aufgelegt?
Ja, die sagen zum Glück, wir sind hier unter uns. Dann kann ich da wirklich natürlich aus der Schule plaudern. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder alle auch vergegenwärtigen. Auch Bundesrätinnen und Bundesräte sind Menschen. Und mit allem, was dazugehört, und da ist die Stimmung auch nicht immer die Haare genau gleiche. Aber was ich kann sagen, ist doch, dass es immer sehr, sehr professionell abläuft. Mhm. Also ich bin ja nicht erst jetzt seit 2 Jahren im Bundesratssitzungszimmer, schon seit dem 2019 als Vizekanzler, also schon manches Jahr dabei. Auch viele Momente erlebt, die schwierig waren für das ganze Kollegium, wenn ich da die ganze Pandemie denke, in dieser Zeit dort. Viele Emotionen halt auch im Spiel waren, aber ich habe nie eine Situation erlebt, wo wir da irgendwie nahe vor der Schlägerei wären gestanden oder so. Mhm. Also, wie gesagt, man merkt manchmal, dass jemand vielleicht auch
nicht auf der Höhe
nicht die beste Stimmung hat, aber das hat sich noch nie negativ niedergeschlagen.
Ihr habt schwierige Momente angesprochen. Wir haben ganz am Anfang des Jahres so einen schwierigen, sehr schwierigen Moment gehabt mit Comunzana. Ich habe vor 2 Wochen die Bundesrätin Karin Keller-Sutter gehört, an einem Anlass, die erzählt hat, wie man im Bundesrat auch in so einer WhatsApp-Gruppe miteinander hat geredet an dem 1. Januar am Morgen, wo irgendwie das Ausmaß ist klar geworden von dieser Katastrophe. Also eigentlich auch sehr moderne Kommunikationsmittel innerhalb vom Bundesrat, oder? Also man ist da wirklich auch miteinander im Kontakt. Nicht nur neben an der Bundesratssitzung.
Das ist richtig. Einfach vielleicht nochmal, um das richtig zu stellen. Es ist nicht eine WhatsApp-Gruppe, sondern eine Threema-Gruppe. Weil auch wenn wir solche Kanäle nutzen, ist uns die Sicherheit wichtig und darum hat man sich dort für diesen Kanal entschieden. Ja, der Bundesrat kommuniziert untereinander und informiert untereinander natürlich außerhalb der Bundesratssitzungen. Das ist wichtig, gerade in dieser sehr, sehr tragischen Situation, die ihr jetzt vorher geschildert habt. Der Morgen von dem 1. Januar ist natürlich für uns alle ein wahnsinniger Schock gewesen. Im ersten Moment hat man ja gar noch nicht recht das Ausmaß von dem Ganzen begriffen gehabt. Mhm. Und das hat sich ja dann in der nächsten Stunde erst gezeigt. Und da ist es so, dass man einen ersten Schritt untereinander probiert, sich mal auf einen aktuellen Informationsstand zu bringen. Wir haben Möglichkeiten, Telefonkonferenzen einzuberufen. Auch das wird die genutzt, um eben rasch miteinander in Kontakt zu treten.
Jetzt ist ja der Bundesrat nicht irgendwie das spanische Königshaus, wo wahnsinnig viel Zeremonie oder auch ein englisch-britisches Königshaus. Aber es gibt doch auch Protokoll, es gibt Zeremonien auch natürlich in diesem Zusammenhang. Wie streng ist das für euch, eben alles das irgendwie auch zu koordinieren und im Kopf zu haben? Machen Sie ja nicht allein, aber trotzdem.
Ja, die sagen es richtig, ich bin natürlich da nicht alleine. Wir haben einen Präsidialdienst, sogenannten, aber auch das EDA mit dem Protokollchef und ihren Angestellten, die dort natürlich einen wichtigen Beitrag leisten für die protokollarischen Arbeiten. Und das ist, würde ich mal sagen, ein ganz spannender Teil von der Aufgabe, weil wir haben keine Monarchie bei uns. Aber es gibt die wenigen Momente, wo doch das ein bisschen durchschimmert, eben wenn wir einen Staatsbesuch haben, aber auch mehrmals im Jahr, wenn die neu akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter den Bundespräsident treffen und dort das Akkreditierungsschreiben übergeben, das sind auch solche Momente. Und ich glaube, der Glanz, der da während ein paar Minuten oder wenigen Stunden auftaucht, für uns ungewohnt normalerweise, das ist ein schöner Teil von dem Ganzen.
Gibt es ehrlich etwas, was ihr am liebsten macht?
Ich habe nicht etwas, was ich jetzt nennen würde, das ist es. In meiner Aufgabe habe ich so viele Aufgaben, die ich wahrnehmen darf, die ich wunderschön finde, die ich speziell finde, die ich einmalig finde. Und mir ist es wichtig, irgendwie sich dem selber immer wieder bewusst zu werden.
Mhm. Für mich ist es ein Privileg ist auch, oder?
Dass es ein grosses Privileg ist. Und jetzt kommt mir vielleicht doch etwas in den Sinn, wo mir doch Woche für Woche immer wieder sehr präsent wird. Oder ich bin am 1. Mai 2019 dann als Vizekanzler. Das war mein erster Arbeitstag, das war ein Mittwoch und hat eben eine Bundesratssitzung stattgefunden. Und da kann man nicht vorher schnuppern. Da geht es einfach gerade richtig los. Und das war für mich ein enorm bewegender Moment gewesen, dort in diesem Sitzungszimmer drin zu sein, zu realisieren, da hockt jetzt tatsächlich unsere ganze Regierung. Und das ist etwas, was bis heute nicht verloren ist gegangen. Also noch heute, wenn ich in das Sitzungszimmer gehe und eine Bundesratssitzung habe, ist mir sehr, sehr bewusst, dass da hier jetzt etwas ganz Spezielles stattfindet.
Ja. Was machen denn nicht gern?
Am Abend heimgehen und das Gefühl zu haben, ich habe noch ganz viele Aufgaben, die nicht erledigt sind.
Das glaube ich, kennen einige von uns, dass es eine To-Do-Liste ist, die nie kleiner wird. Wir kommen schon zum ersten Lied. Ich sage ja all meinen Gästen, sie sollen mir 3 Lieder mitbringen, die im besten Fall etwas bedeuten oder wo sie etwas dazu können sagen. Das erste Lied, das ihr habt mitgenommen habt, ist von Louis Armstrong, «What a Wonderful World». Warum geht das Lied?
Ich denke, die aktuelle Situation, wo wir drinnen sind, sei es bei uns in der Schweiz, aber auf der ganzen Welt, die ganze geopolitische Entwicklung oder die Tragödie jetzt mit Montana, das ist etwas, was sehr viel Raum einnimmt, verständlicherweise sehr viel Raum einnimmt. Und das Lied von Louis Armstrong, das ich regelmässig höre, das tut eigentlich zeigen, wie viel Wunder im positiven Sinn wir jeden Tag eigentlich erleben, wenn wir mit offenen Augen durchs Leben laufen. Und mir persönlich ist es enorm wichtig, mir jeden Tag am Abend immer wieder Rechenschaft darüber abzulegen, was habe ich heute für Wunder erlebt in diesem Tag. Das gibt mir Zuversicht, das gibt mir irgendwie den Optimismus, den ich glaube, der uns auch gut tut in schwierigen Zeiten. Es ist nicht einfach alles schlecht. Das macht Sorgen, das macht Ängste, was wir erleben, aber wir haben enorm viel Schönes und das Lied steht für mich für das.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Willkommen zurück im Klartext heute mit dem schweizerischen Bundeskanzler, mit dem Victor Rossi. Victor Rossi, der hat vorhin, wo der über das Lied hat geredet, What a Wonderful World, hat er gesagt, eben, man sollte sich auch bewusst sein, dass es ganz viel Wunder an jeden Tag gibt. Also, ihr seid eigentlich im Grunde ein Optimist, habe ich das Gefühl.
Ich bin ein Optimist. Und bin überzeugt, das ist das, was man braucht, um gesund durchs Leben zu gehen. Mir ist es wichtig, irgendwie zu schauen, an was können wir uns haben, wo entsteht Zuversicht. Und ich glaube, es gibt genug andere Gründe, warum man die Welt auch negativ kann sehen kann. Und das möchte ich nicht.
Vergangene Woche war das WEF in Davos, das World Economic Forum, mit vier Bundesräten, die anwesend waren, und Bundesrätinnen mit der Karin Keller-Sutter. Ihr seid nicht dort gewesen, aber man hat doch auch... Ja, es hat spezielle Momente gegeben, insbesondere, wo auch der amerikanische Präsident... wie soll ich sagen, die Schweiz hat ein bisschen kritisiert und auch mit der Bundesrätin Karin Keller-Sutter mal hart ins Gericht ist. In so einem Moment, was ist da eure Aufgabe? Müsst ihr da irgendetwas machen? Gut zureden? Oder einfach, lässt man das vorbeigehen? Wie ist das in so einem Moment?
Also, die hat zu Recht gesagt, ich bin nicht vor Ort in Davos und bin natürlich gleich auch in Davos gewesen. Mhm. Da bleibt man in einem regen Austausch miteinander und tut da auch regelmässig besprechen. Wo steht man, was stehen für nächste Meetings an und anderes mehr. Und der Moment, den ihr jetzt angesprochen habt, in der Rede von Donald Trump, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, und das sehe ich auch als Teil von meiner Aufgabe, dass man eben nicht irgendwo impulsiv reagiert in solchen Momenten. Aber das gehört niemand gern. Das habe ich nicht gern gehört, was er dort gesagt hat. Und doch ist es wichtig, dass wir dort eine gewisse Gelassenheit bewahren. Und ich bin auch überzeugt, dass bei uns im Land unsere Bürgerinnen und Bürger sehr gut einordnen können, wie mit solchen Aussagen umzugehen ist. Mhm. Und in diesem Sinn ist da nicht Hektik ausgebrochen, sondern, wie gesagt, es lohnt sich, auch wenn der Impuls manchmal ein anderer ist, was ich verstehen kann und wahrscheinlich auch bei vielen Leuten war, jetzt müssen wir doch mal und jetzt müssen wir auf den Tisch holen oder Klartext reden, um das zu brauchen. Lohnt sich, wenn man dort manchmal einen Moment innehaltet, kurz durchschnauft, bevor man vielleicht reagiert zum Schlechten.
Ihr habt vorhin gesagt, dass es ein erhabener Moment war, als ihr zuerst mal in das Bundesratszimmer gekommen seid. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man a priori, das weiss man ja sowieso nicht, aber jetzt eure Biografie hat ja jetzt nicht a priori darauf hingewiesen, dass ihr irgendwann mal Bundeskanzler werdet. Umso schöner, dass es eben möglich ist. Was habt ihr? Ihr seid ein Segondo, euer Vater ist aus Süditalien in die Schweiz gekommen. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Das ist in der Tat so, dass ich natürlich, als ich in Jugendjahren war, nicht gedacht habe, ich werde mal Bundeskanzler. Mhm. Wahrscheinlich hat das schon nur damit zusammengehängt, dass ich damals nicht einmal gewusst habe, dass es einen Bundeskanzler gibt in der Schweiz. Und wenn ihr mich auf meine Kindheit ansprecht, eben, mein Vater, der jetzt erwähnt, ist von Süditalien in die Schweiz gekommen in den 50er Jahren. Meine Mutter aus Österreich, aus Südkärnten. Ihre Muttersprache war Slowenisch. Und das war natürlich eine Zeit gewesen, wo in der Schweiz noch das Saisonnier-Statut gegolten hat. Und meine Schwester, die ist 10 Jahre älter, die ist dann in dieser Zeit auf die Welt gekommen. Und Das waren schwierige Momente, die ich mir dann erzählen lassen. Als ich nachher das anfangen wahrnehme, ich bin 1968 auf die Welt gekommen, dann war das immer noch das Thema gewesen, die Italiener in der Schweiz. Das waren einfach dann die Ausländer gewesen.
Ja.
Und die mögen mich vielleicht auch noch erinnern, so an die Ausdrücke, Schinken, die da sind. Und das ist etwas, was mich schon auch geprägt hat. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt müsste, in einem ganz kurzen Statement abgeben, wie habe ich meine Jugend erlebt und Kindheit, habe ich die sehr positiv erlebt. Meine Eltern haben einfache Berufe gearbeitet und nichtsdestotrotz ist bei uns daheim eine Familie im Zentrum gestanden. Ich durfte sehr viel Wärme erleben. Ich durfte sehr viele Werte mitnehmen von meinen Eltern, die mich bis heute prägen. Also in dem Sinne eigentlich eine glückliche Kindheit, aber auch prägt ganz klar von der Tatsache, dass wir lange aus Italiener, aus Cinco sind wahrgenommen worden.
Hättet ihr das so erlebt, also so diskriminierende Momente oder eben Sachen, wo ihr gefunden also warum, was ist jetzt da los?
Eben, ich selber habe das nicht mehr so direkt erlebt. Ich habe sehr viel mitbekommen, weil das bei uns ein Thema war. Natürlich die ganze Schwarzenbach-Initiative, die Sorge von meinen Eltern, dass man das Land hätte müssen verlassen, wenn das anders wäre gekommen. Ich bin nachher, und das habe ich so halbe Erinnerung, die Diskussion dann rund um die konkrete Schwarzenbach-Initiative, wo meine Eltern oder meine Eltern sich entschieden haben, die Schweizer Bürgerrecht zu beantragen, haben sich dann einbürgern lassen. Ich war dann 60, als wir uns einbürgert haben. Und das sind schon so die ersten Momente, die ich wahrgenommen habe, dass da plötzlich bei uns daheim jemand ist gekommen und meine Eltern gefragt haben, ob sie überhaupt Schweizer Freunde haben.
Ja.
Wie sie integriert
so Schweizermacher-mässig.
Ja, und ich habe dann später, als ich den Schweizermacher gesehen habe, habe ich wirklich müssen sagen, mal genau so habe ich es eigentlich erlebt.
Ja. Viele Secondos, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, sind in der Schweiz geboren worden, sind hier aufgewachsen, haben natürlich sehr viel auch vom Heimatland eben daheim, in der Familie. Und oft vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, man ist zwar hier, natürlich sehr fest hier, man ist aber auch dort. Und man ist, wenn man dort ist, ist man ein Schweizer. Und wenn man in der Schweiz ist, ist man eben auch der Italiener oder die Italienerin. Der Zwiespalt vielleicht auch, oder auch das Schwierige, das vielleicht auch miteinander zu verbinden. Habt ihr das erlebt?
Ich habe das in dieser Form nie erlebt. Ich habe sehr viele auch Kolleginnen und Kollegen gehabt, die das viel stärker erlebt haben und wahrscheinlich auch begründet damit, dass ihre Eltern immer wieder gesagt haben, irgendwann gehen wir zurück auf Italien. Und das haben meine Eltern nie. Für meine Eltern war, solange ich mich erinnere, immer klar gewesen, unsere Zukunft ist hier, in der Schweiz. Das war auch der Grund gewesen, warum ich, als ich gewählt geworden bin, dann bei mir Antrittsrede, und das ist noch spontan dann gekommen. Man kann sich da noch mal so halb vorbereiten auf so einen Moment, weiss ja nicht, ob man gewählt wird. Das ist wirklich vom Innersten gekommen, als ich dort gesagt habe, meine Eltern in die Schweiz gekommen, ist das wirklich ein fremdes Land gewesen zuerst und ist rasch dann eben zum eigenen Land geworden, zur eigenen Schweiz. Und genau so habe ich so erlebt. Ich bin immer mit Freude auf Italien in die Ferien gegangen. Das war das, was gesetzt war. Jedes Jahr Sommerferien, 4 Wochen auf Italien. Und bin ich natürlich immer aus Il Svizzero bezeichnet
worden. Oder Il Svizzerotto sogar.
Oder Il Svizzerotto, genau. Ihr kennt das. Aber innerlich habe ich nicht gerungen.
Ja, hat nicht irgendwie drunter gelitten oder so. Ihr habt nach der Prim und Sek Kochlehre gemacht. Was hat mich gereizt an diesem Beruf?
Ja, meine Antwort ist jetzt wahrscheinlich nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht könnte vorstellen. Die Tatsache ist, dass ich die 9. Klasse gar nicht absolviert habe. Ich bin dann dass das halbwegs korrekt ist, aus disziplinarischen Gründen an einen Punkt gekommen, wo ich die 9. Klasse nicht mehr dürfen machen.
Ja.
Das war ziemlich kurz vor Abschluss des Schuljahres und da ist es darum gegangen, für meine Eltern ist das Katastrophe. Oder? Und die haben gesagt, aber jetzt musst du. Und das war irgendwo fast das Naheliegendste gewesen. Mein Vater war auch Koch und das war dort, wo ich den Zugang hatte. Und das ist ein bisschen aus der Not entstanden. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass es so entstanden ist aus der Not raus, weil ich dort wirklich eine Passion entwickelt für das Kochen, die mich bis heute begleitet. Und auch schon ganz viel gelernt für das Leben in diesen drei Lehrjahren.
Wenn man schon so früh im Leben als junger Mann eben mal so einen Einschnitt hat, wo einem wirklich an Grenzen gesetzt wird oder wo man wirklich eben negative Konsequenzen davon zieht, das kann hilfreich sein im späteren Lebensweg, oder? Wenn man weiss, hey, ich habe schon mal auf das Dach überkommt, habe wieder aufgestanden und habe etwas daraus gemacht.
Das ist ja so. Ich glaube eben, dir hat es gesagt, wenn man auf das Dach bekommt, kann man ja in verschiedener Art und Weise damit umgehen. Und mir war von Anfang an wichtig, dass mir es gelungen ist, oder ich muss es so sagen, ich bin froh, dass mir es gelungen ist, dass ich dann nicht vor allem mit dem Finger auf andere gezeigt habe, die jetzt die Schuld sind an dieser Situation, sondern selber einfach die Frage stellen, was hast du vielleicht da für einen Beitrag geleistet? Mhm. Und das war ein bisschen der Auslöser für etwas, was ich heute bei ganz vielen Gelegenheiten immer wieder sage. Ich glaube, es ist ganz wichtig in schwierigen Situationen, dass man dort sich bewusst ist, wenn man mit dem Finger auf jemand anderes zeigt, dass gleichzeitig drei Finger auf einem selber zeigen. Und das ist so ein Motto, das mich eigentlich durch das Leben begleitet.
Was habt ihr in der Küche gelernt, die ihr auch im Bundesratszimmer brauchen könnt?
Ja, sehr viel mehr, als man vielleicht auf den ersten Moment denken könnte. Ich rede jetzt nicht vom Kochen selber. ich habe bis jetzt noch nicht für den gesamten Bundesrat gekocht.
Aber für Einzelne habt ihr gekocht?
Ich habe schon mal für eine Altbundesrätin, oder damals war sie aktive Bundesrätin, gekocht. Das ist in der Tat so. Das war während der Kochlehre. Ah. Ja, dann für Elisabeth Kopp.
Oh, sogar noch die erste kochen. Bundesrätin.
Die erste Bundesrätin. Mhm. Sie hat dann im Landsitz Lohn, im Kehrsatz, hat sie dann den Zürcher Regierungsrat eingeladen. Ich war dann im zweiten Lehrjahr und durfte dort kochen. Das war natürlich für mich eine unglaubliche Geschichte gewesen. Leider hat es dann noch keine Handys gegeben. Also keine Fotos können machen von diesem Moment. Und habe das dürfen mitnehmen, einfach in meinem Kopf und in meinem Herz. Und das war natürlich für mich ein unglaublicher Moment gewesen, zu wissen, da läuft jetzt eine Bundesrätin an mir vorbei. Und ich tue noch heute etwa die Bundesrätin immer wieder sagen, wenn es Begegnung mit Bevölkerungen gibt auf Bundesratsreisen, dass man sich einfach immer wieder bewusst wird. Für die allermeisten Menschen ist das eine einmalige Begegnung in ihrem Leben. Und für mich, um das vielleicht noch abzuschließen, ist es ganz schön gewesen, vor rund 2 Jahren ist das gewesen, dass ich Elisabeth Kopp noch einmal treffen durfte. Der Bundesrat tut 2-mal im Jahr die ehemaligen Mitglieder einladen zu einem Mittagessen. Und sie ist dort gekommen, ist gesundheitlich schon ziemlich angeschlagen gewesen und durfte die Geschichte erzählen. Und das war für uns beide ein sehr spezieller Moment gewesen.
Das kann ich mir vorstellen. Und um meine Frage zurückzukommen, ist ja sehr eine hierarchische Welt, die Küche, oder? Also da gibt es einen, der sagt, du machst das, und zwar so schnell und genau wie möglich. Eben, ist das zum Beispiel etwas, was ich nützt jetzt?
Ja, es ist weniger die Hierarchie in der Küche, sondern das Bewusstsein, es reicht nicht, dass der Küchenchef der Beste ist im Umzug, sondern es braucht das ganze Team, das harmoniert, das funktioniert miteinander, wo die Kommunikation, die verbale und nonverbale, muss funktionieren, damit am Schluss auf das, was darauf ankommt, nämlich ein gutes Gericht, schön angerichtet für einen Gast, dass das rauskommt. Und genau diesen Spirit braucht es eben auch in einem Kollegium, in einem Bundesrat. Wir haben ja schon darüber geredet, wir haben nicht eine Monarchie, wir haben ein System, das davon lebt, dass wir 7 Mitglieder haben in der Regierung, die alle die gleiche Kompetenz haben, die kollegial unser Land regieren sollen. Und da ist es zentral, dass man als Team funktioniert, dass man miteinander kommuniziert, dass man auch tut ringen um Lösungen, auch in der Küche. Da geht es manchmal hoch zu und her, oder? Da geht es manchmal hoch zu und her, aber am Schluss steht man her aus der Regierung, aus dem Bundesrat und sagt, wir haben ja so entschieden, dass sie Gründe für diesen Entscheid und alle stehen hinter diesem Entscheid.
Ihr habt nach der Kochlehre auf dem zweiten Bildungsweg die Matur nachgeholt in einem privaten Gymnasium, das es dann noch gegeben hat. Der Hummer hat den, glaube ich, geheissen, Humboldtianum, oder?
Ganz genau.
Warum? Warum habt ihr das gemacht?
Ich habe die 3 Lehrjahre eben nicht nur genutzt, um Passion zu entwickeln für das Kochen und viel für das Leben zu lernen, sondern es hat auch geholfen in dieser Zeit, komme ich wieder ein bisschen zurück auf die obligatorische Schulzeit, wo irgendwie plötzlich bei mir mehr das Verhalten und Disziplin zum Thema ist worden und nicht mehr eigentlich zu lernen. Das hat mir gezeigt, dass ich eigentlich doch sehr interessiert bin an ganz vielen Fragen wo ich gerne hätte weiter vertiefen und irgendwie innerlich gespürt habe, ich habe dort noch Bedarf, ich möchte noch mehr lernen. Und das hat dann angefangen reifen und hat darin gemündet, dass ich gesagt habe, ich möchte doch noch probieren, auf dem zweiten Bildungsweg das Gymnasium zu machen, um mir irgendwie die Türen aufzutun,
ja,
für ein Studium. Es hat damals noch nicht wie heute die Möglichkeit gegeben, ja, eine Berufsmaturität zu machen mit der Passerelle und allem, was da dazugehört hat, was ich hervorragend finde. Das war dann der Weg, den ich musste gehen, und ich bin froh, dass ich das auf mich genommen habe.
Also eigentlich seid ihr fast ein Spätzünder, kann man das sagen, dass wie der Knopf einfach später ist aufgegangen.
Ja, ich würde dem so sagen. Mhm. Und ich glaube, es gibt nicht wenige, auch heute noch, die Spätzünder sind. Und darum bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute weitere Wege ermöglichen, um diesen Spätzünder irgendwie auch Perspektiven zu geben.
Wir kommen schon zum zweiten Lied. Ein Italiener, sehr wichtiger Cantautore, Lucio Dalla, mit dem Lied «La Sera dei Miracoli». Warum geht das Lied von Lucio Dalla?
Ja, ganz viele Lieder euch können melden von Lucio Dalla. Der Lucio Dalla ist mein absolut Lieblingscantautore. Und das Lied «La Sera dei Miracoli», «Der Abend oder die Nacht der Wunder», das hat eine gewisse Verwandtschaft einerseits zum ersten Lied, weil es tut eigentlich zeigen, wie wirklich an einem lauwarmen Abend
in Rom, jetzt,
in
oder?
Rom ganz genau, oder? Eigentlich dort der Lucio Dalla, dass die Szenerie beobachtet, oder, und zeigt, wie das Leben spielt und die Wärme, die da irgendwie sichtbar wird in diesen Worten, wo zeigt, wenn man wirklich mit offenen Augen, mit offenem Herz solche Szenerien beobachtet, wie viel Schönes, wie viel Wunder eben auch hier wieder passieren. Und das andere, was natürlich damit verbunden ist, ist halt gleich meine Wurzel, meine auch zweite Heimat Italien, wo dort, glaube ich, sehr, sehr schön zum Ausdruck kommt.
È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. E l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e sale. Senza corrente camminerà, ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perde. Dovessi capire che stanotte non ci sei. We'll be right back.
è la notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
Klartext heute mit dem Bundeskanzler, mit dem Viktor Rossi. Viktor Rossi, ihr habt vorhin geredet über den zweiten Bildungsweg. Ihr habt zuerst eine Kochlehre gemacht und dann habt ihr noch die Matur nachgeholt und seid ja auch an die Uni. Ihr habt ja das Bio unterrichtet an der Berufsfachschule. Seid dann auch Direktor geworden von der Berufsfachschule. Nützt es im Kontakt mit jungen Leuten, wenn man selber jetzt nicht eine bruchlose oder eine Karriere ohne Brüche hat, nützt das im Schulzimmer oder im Kontakt mit Leuten?
Meine Erfahrung war die, dass das von sehr vielen so wahrgenommen wurde, dass das ja, ein gewisses Vorbild könnte sein, zu zeigen, dass ich, wenn ich irgendwo halt doch mal ein bisschen gestolpert bin oder vielleicht irgendwie einen Weg habe beschritten, wo ich gemerkt habe, dass das ist nicht dort, wo ich möchte weiterfahren, ich möchte wechseln, dass mir das Zuversicht hat gegeben. Mhm. Und das ist etwas, was ich auch damals probiert habe, auch genau zu transportieren, was ich aber auch heute noch probiere. Ich habe ja heute auch noch mit Jungen zu tun. Wir tun auch in der Bundeskanzlei selber Lernende ausbilden. Ja. Und ich probiere noch dort immer wieder zu sagen, bleibt neugierig, das Leben lang. Da gehen Türen auf, wo ihr heute noch gar nicht wisst, dass es die gibt. Mhm. Ich habe vorher mal gesagt, ich habe damals nicht einmal gewusst, dass es die Rolle oder die Funktion vom Bundeskanzler gibt. Ja. Und ich glaube, wenn man mit dieser Art und Weise daher geht, dann gehen viele Türen auf.
Ihr seid 11 Jahre lang der Direktor von der BFB, das ist schon gerade hier nebendran. Was habt ihr für eine Beziehung zu Bio? Bio ist ja, lässt irgendwie niemand kalt. Entweder findet man es super, tut es fast ein bisschen überhöhen, wahnsinnig kreativ und unkonventionell, oder dann ist es einfach irgendwie die Sozialhilfe-Hölle. Es gibt irgendwie wie nichts dazwischen. Was habt ihr für eine Beziehung zu Bio?
Ja, ihr habt es schön beschrieben. Und eben, meine Wurzeln liegen ja in der Nähe von Napoli. Und viele tun auch Napoli so charakterisieren. Ja. Man liebt Napoli oder man hasst Napoli. Und ihr habt es gesagt, für Bio trifft es ein bisschen dazu. Als ich auf Bio bekam damals, habe ich Bio überhaupt nicht gekannt. Und
das ist im Fall noch bei vielen Berner so.
Ja.
Es gibt irgendeine Distanz, oder?
Ja. Mhm. Und das Zweite, was ich mit Bio ganz am Anfang verbunden habe, ist, Jesus Gott, da musst du auch noch Französisch reden. Und das war eine Sprache, die ich auf Bio bekam, eigentlich sehr, sehr schlecht geredet habe. Und ich durfte sehr rasch hier erleben, und zwar im sehr positiven Sinn, was es eben bedeutet, wenn zwei Kulturen nicht aufeinandertreffen, sondern eben irgendwie zusammenleben. Mhm. Mit allem, was dazugehört, im Positiven, wie eben auch wenn es reibt. Und ich durfte erleben hier in Bio, was es bezogen jetzt auf die Sprache eben bedeutet, eine Sprache zu lernen, eine Sprache irgendwie auch anzuwenden, wenn man sie nicht perfekt kann, dass es eben sehr viel mehr ist als nur ein Verstehen, sondern es geht um Kulturen, um Respekt von den Kulturen. Und das sind Sachen, die ich hier erleben durfte, die mich auch heute noch prägen und die ich auch heute noch mittrage in meiner täglichen Arbeit.
Das Bieler Modell ist ja, dass jeder in seiner Sprache redet. Jetzt ist man gerade im Bundesrat. Also zum Beispiel am Mittwoch redet auch jeder in seiner Sprache.
Ja, es gilt grundsätzlich auch im Bundesrat, dass jeder in seiner Sprache reden kann. Das Ziel von jedem ist natürlich und von jeder, dass die anderen einmal verstehen.
Mhm.
Und der Ignazio Cassis, der tut relativ selten Italienisch reden im Bundesrat und der tut auch switchen von Deutsch und Französisch.
Und sonst hättet ihr ja noch jemanden, der gut übersetzen kann, oder mit der Karin Kellersutter, die in meinem früheren Leben mal Dolmetscherin war.
Ganz genau, ja.
Mhm. Biel, also als, ihr habt jetzt gesagt, als vielleicht auch als Beispiel, wie man in den Kulturen zusammen kann leben kann, mit euch so in den letzten vielleicht 10 bis 15 Jahren, ist das, das Bewusstsein, dass es wichtig ist, dass man eben einander versteht mit den Landessprachen, ist es ein bisschen weniger, wird ein bisschen weniger unterstützt. Es gibt viele Diskussionen wegen dem Frühfranzösisch. Ist das wirklich wichtig oder nicht? Sollte man nicht einfach Englisch reden? Ich habe auch schon Sitzungen mit Berufskollegen erlebt, wo man sich darauf geeinigt hat, Englisch zu reden, unter Schweizer, was ich immer sehr schockierend finde. Ihr seid ja auch eben mehrsprachig, schon von daheim aus natürlich. Wie beurteilt ihr die Frage von der Mehrsprachigkeit? Ich meine, das gibt natürlich für die Bundeskanzlei, sagen sie immer, oder? Zweisprachigkeit gibt eigentlich viel mehr zu tun. Steuern ist kompliziert. Ihr habt 4 Sprachen, wo ihr quasi müsst kommunizieren. Und ja, es gibt auch 4 Sprachen in der Schweiz. Wie beurteilt ihr das?
Für mich ist es absolut zentral, dass wir Sorge haben zu unseren Landessprachen. Absolut zentral. Weil ich habe es vorher probiert, ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Eine Sprache ist sehr viel mehr als nur ein Kanal zu schauen, versteht mich der andere. Weil wenn wir auf dieser Basis miteinander diskutieren, das Thema, oder, dann landet man eben irgendwo mal beim Englisch und sagt, das ist das, was alle am besten können. Unser Land ist nicht das Land, weil es uns gelungen ist, zu schauen, verstehen wir einander, sondern weil es uns gelungen ist, die verschiedenen Kulturen irgendwie zusammenzuführen, oder? Und die Kultur lebt insbesondere von der Sprache. Und meine Erfahrung in dem ist, und ich glaube, das ist vielleicht manchmal im öffentlichen Diskurs etwas, was ein bisschen zu kurz kommt. Die Frage ist nicht, kann ich die Sprache perfekt sprechen?
Ja.
Sondern allein nur, dass ich mir Mühe gebe, einem anderen zu signalisieren, schau, ich probiere dir dort entgegenzukommen, ich möchte zeigen, dass ich interessiert bin und darum probiere, in deiner Sprache zu reden. Das ist etwas, was unbezahlbar ist. Und darum dünkt es mir auch nicht gut, wenn auch über die Diskussionen kommen, gerade auch bezogen auf Bundesräte, oder? Wer kann jetzt wie gut Englisch beispielsweise? Mhm. Das ist für mich eine absolut unnötige Diskussion. Wenn der Guy Parmelin mit einem ausländischen Staatsgast Englisch redet, tut er damit den Respekt zum Ausdruck bringen. Und der ausländische Staatsgast, der wird nie dran messen, wie gut hat jetzt unser Bundespräsident beispielsweise Englisch geredet, um jetzt einfach ein Beispiel zu bringen.
Mhm.
Und wir in der Bundeskanzlei, wir sind ja ein bisschen die Hüter von der Landessprache. Wir haben bei uns die zentralen Sprachdienste in der Landessprache plus Englisch. Und um vielleicht noch ein Beispiel zu bringen von der Bedeutung von unserer Sprache, unsere Gesetzestexte, die werden auch in den Amtssprachen übersetzt, teilweise auch sogar auf Rätoromanisch. Und ihr könnt vor dem Gericht in der Schweiz könnt ihr mit jedem Rechtstext in jeder Sprache sagen, ich beziehe mich auf das, was da drin steht. Und darum tragen wir auch so Sorge, dass jeder Rechtstext in jeder Landessprache das Gleiche bedeutet und das Gleiche aussagt. Darum, wenn ich das alles müsste zusammenfassen, glaube ich, es darf nicht Diskussion sein, ist jetzt früh Französisch das Richtige oder nicht, das überlasse ich anderen. Aber es darf nicht sein, dass wir das Französische oder irgendeine andere Landessprache opfern, nur weil wir das Gefühl haben, Englisch ging uns einfacher.
Nicht nur die Beziehung zu der Sprache hat sich vielleicht in der Öffentlichkeit geändert, sondern sowieso die Kommunikationsform. Ich meine, wenn man vor 50 Jahren Bundeskanzler ist, hat man andere Herausforderungen gehabt, was Kommunikation und Kommunikationsmittel angeht, als ihr jetzt habt, mit den sozialen Medien, natürlich mit allem, was dazugehört. Wie viel vom Kopfweh, den ihr vielleicht habt, wegen eurer Arbeit, ist wegen diesen wahnsinnig schnellen Arten von Kommunikations, wo heute, es passiert etwas, 2 Sekunden später ist es auf X oder auf sonst in einem sozialen Medium und da entstehen zum Teil sehr schnell auch grosse Empörungen, man ist nicht mehr genau, man weiss nicht mehr genau, von wo das kommt. Also, ja, kurz gefragt, wie schwierig ist das für einen Bundeskanzler?
Es ist in der Tat so, dass gerade in diesem Feld die Welt immer viel schneller dreht und ich habe am Anfang vom Gespräch erwähnt hatte. Ich glaube, genau dort ist es wichtig, eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen. Und nicht auf alles wollen, innerhalb von 3 Sekunden zu reagieren. Mhm. Und genau das ist etwas, was mir wichtig ist, was meinen Leuten wichtig ist. Und das gehört auch zur Beratung, wo natürlich häufig eben der Impuls ist, etwas stellt man aus, man hat den Eindruck, da wird etwas falsch dargestellt oder es ist eine Lüge oder was auch immer.
Oder sogar eine Diffamierung zum Teil. Oder
eine Diffamierung, mhm. Eben, das kann sehr vieles beinhalten. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, den Kühlkopf zu bewahren, zuerst zu schauen, muss man überhaupt reagieren? Auch das ist nicht immer nötig. Muss man überhaupt reagieren? Und wenn ja, wie ist die richtige Reaktion? Ich habe am Anfang gesagt, auf eure allererste Frage, oder, wo ihr gesagt habt, Klartext reden, oder? Und das geht doch ein bisschen das Feld rein. Man muss nicht immer nur das Gefühl haben, subito falsch zu reagieren, wo eben sehr laut manchmal daherkommt, ja. Sehr aggressiv, sondern manchmal ist es wichtig, ein bisschen zurückzustehen.
Was sagt ihr zum Vorwurf, dass Kommunikationsabteilungen beim Bund immer wie grösser werden, immer wie mehr Leute? Hört man ab und zu, hey, das ist ein riesen Apparat.
Ja, das ist ja insbesondere in der Wintersession ein grosses Thema gewesen. Es hat auch Entscheidungen gegeben, dass im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit man dort jetzt will, dass man mit den Aufwänden zurückfährt. Und wenn man die blutigen Zahlen anschaut, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat, dann bekommt man natürlich den Eindruck, dass die immer grösser geworden sind, die Apparate. Und wir sind im Moment gestützt auf die parlamentarische Diskussion dran, das sauber aufzuschaffen. Und es zeigt sich, auch hier, wenn man dann genauer her schaut, dass es vielleicht ein bisschen anders aussieht in der Realität. Die Zahlen sind zum Teil in den letzten Jahren auch massiv gestiegen, weil man plötzlich Übersetzungen hat dazu rechnen, die vorher gar noch nicht gezählt wurden. Das hat den Eindruck gegeben, dass immer mehr Leute da. Und wir probieren das jetzt wirklich seriös aufzuschaffen und auch transparent zu machen. Nichtsdestotrotz, es ist Fakt, dass man natürlich durch Social Media, die in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat, natürlich auch ganz viel mehr Kanäle hat, die zu bespielen sind, ja. Die man muss beobachten. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass am Ende oder anderen Ort zusätzlich Personal angestellt ist worden.
Aber den TikTok-Kanal von Victor Rossi gibt es nicht?
Den gibt es nicht und ich kann fast sicher sein, dass es den auch morgen nicht wird geben.
Wenn wir von morgen reden oder Zukunft, wir sind schon fast am Schluss von diesem Gespräch, ihr seid jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren Bundeskanzler. Wo weiter an? Was sind eure Projekte, vielleicht auch die wichtigsten Sachen, die ihr in den nächsten Jahren müsst erreichen und Erfolg haben?
Ja, in meiner Antrittsrede vor dem Parlament gesagt, einerseits ist das Portfolio schon sehr, sehr gross, das ich im Tagesgeschäft muss wahrnehmen, will wahrnehmen und das will ich gut machen, zusammen mit ganz, ganz vielen tollen Mitarbeitenden in der Bundeskanzlei, die mich dort unterstützen. Wir haben heute darüber geredet, die ganze Beratung eben vom Bundesrat, die Hüter von der Landessprache, aber gilt auch für viele Themen in der politischen Recht und anderes mehr. Aber es gibt schon gewisse Schwerpunkte, wo ich einen speziellen Akzent setze. Das ist einerseits das ganze Thema von der digitalen Transformation, ja. Wo wir auch eine Rolle haben, wo ich auch eine Rolle wahrnehmen will, was die ganze Bundesverwaltung angeht. Dort haben wir auch grosse Herausforderungen vor uns. Das ganze Thema digitale Souveränität, um bei etwas zu bleiben. Aber auch die Entwicklung der politischen Rechte. In der digitalen Welt, sei es die elektronische Stimmabgabe, die elektronische Unterschriften sammeln.
Was ja sehr umstritten ist, oder?
Ja, wo kontrovers diskutiert wird. Und da sehe ich meine Rolle, sehe unsere Rolle drin, auch zu Hand auch vom Parlament aufzuzeigen, im Rahmen von Versuchsbetrieben. Was kann das bieten? Wo haben wir Risiken? Wo hat es auch Grenzen? Wo haben wir Chancen, damit auch näher das Parlament kann entscheiden, fundiert, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Ein weiterer Bereich sehe ich natürlich auch im Thema Krisenmanagement, Krisenfrüherkennung, Antizipation. Wir haben heute auch darüber geredet. Die Welt ist heute gefühlt zumindest, oder? Und leider eben nicht nur gefühlt, getrieben von einer Herausforderung zur nächsten, immer mehr überlagert. Und da müssen wir schauen, wie gehen wir mit dem um? Sind wir richtig aufgestellt? Was braucht es, damit wir rasch können reagieren, wenn unerwartete Situationen auftauchen? Wie können wir dafür sorgen, dass möglichst wenig unerwartet ist, sondern kann antizipiert werden. Das ist so ein Themenbereich, der mir wichtig ist, wo ich auch einen Schritt weiterkomme.
Ist ja vielleicht auch ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein Klischee, aber man sagt oft, die Schweizer haben es nicht gern, wenn sie so hetzend und alles schnell und immer wie schneller und immer wie lauter. Geht doch ein bisschen gegen die Natur vielleicht auch von der Landesregierung, vom Habitus, oder?
Ja, das ist jetzt ein interessantes Feld, das ihr da würdet auftun. Jetzt müssten wir sagen, wie viel Zeit wir noch haben. Aber ich denke, unser Regierungssystem lebt auch davon. Und nicht nur das Regierungssystem, sondern die ganze Art und Weise, wie bei uns Entscheiden vorbereitet werden, dass wir eben nicht schnell entscheiden, sondern wir lieben es, und ich glaube, es hat eine grosse Qualität, zu schauen, dass wir möglichst alle Akteure, die betroffen sind, irgendwo mitnehmen, indem wir eben Konsultationen durchführen, Vernehmlassungen durchführen. Von vielen kritisiert, als das führe ich dazu, dass wir sehr lange brauchen, bis wir überhaupt entscheiden. Aber es gibt mehr als ein Beispiel, wo wir müssen sagen, genau das hat dazu geführt, dass wir vielleicht eben viel besonniger entschieden haben oder irgendwann gar nicht mehr müssen entscheiden, weil das Problem gar nie wirklich entstanden ist.
Victor Rossi, wir sind ganz am Schluss schon von dieser Sendung noch das dritte Lied, «Scharlachrot» von Potent Ochsner. Warum?
Ja, es ist ein berndeutsches Lied. Ich bin Berner, bin in Bern geboren, lebe in Bern und das ist mal Zehnte sein. Es ist ja ein Liebeslied, von der Passion, von der Liebe reden. Und wenn ihr jetzt erwartet, ich rede jetzt von meiner Frau und
das
von meinen
Töchtern.
Stimmt das? Dort ist sehr viel Liebe und sehr viel Passion. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Aber ich habe es aus einem anderen Grund gewählt. Eine Passion von mir und von meiner ganzen Familie ist auch der BSC IB. Und,
das ist aber nicht Scharlachrot, das ist Gelb-Schwarz.
Das ist Gelb-Schwarz und Scharlachrot ist ein Lied, das immer wieder abgespielt wird im Wankdorf Stadion. Und man tut ja auch an richtigen Stellen sagen, Gelb-Schwarz. Und ja, es tut vor einer Liebe berichten, die nicht nur davon abhängt, von guten Zeiten, sondern eben auch von schwierigen Zeiten, und dass man dann zusammenhält. Und ich glaube,
ihr seid ein treuer Fan, hä?
Hat genau das relativ lang durchgemacht.
Merci vielmals für das Gespräch, Victor Rossi.
Ich danke euch, Frau Cimino. Merci.
Merci.
Hier ist ja filmreif, die Szene in dieser Freitagnacht. Der Mond ist ein weisses, rundes Loch. Und schau gleich, so wasch aus wie ich. Ich bin viel zu lang allein gewesen und an Flaschen geholt. Stunden zählt in dem viel zu grossen Bett. Und habe gesehen, wie sich die Welt wacker dreht. Nur nicht um mich. Und jetzt bist du gekommen, gerade jetzt, wo ich es nicht mehr hätte gedacht. Schaust rein, wie wenn es etwas Schönes zu gewinnen gäbe für dich. Auch für mich, im schlimmsten Fall, nur eine Nacht. Ich baue mir meine Träume auf rund um dich und male sie scharlachrot an. Ich brenne mir deinen Namen mit in mein Herz. Könnt schwören, dass ich ewig bleibe, wenn ich's nicht dazwischen und ich's nicht mehr hätte gedacht. Schaust rein, wie wenn's etwas Schönes zu gewinnen gäbe für dich. Auch für mich, im schlimmsten Fall, nur eine Nacht. Aber immerhin. Bauen wir
brennen mir die Namen, mit sie mein Herz und schwören, dass ich ewig bleiben werde.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.